möchte zu Anfang beten. Herr Jesus, wir sind so froh, dass du lebst. Wir sind so froh, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich lieben dürfen und dass wir dir all das sagen dürfen, was uns so bewegt. Danke, Herr, dass du in unserer Mitte bist, als der eine, der auferstandene Herr. Und wir danken dir, dass du weißt, was wir brauchen und dass du uns begegnen möchtest, jetzt, durch all das, was wir sehen, erleben, hören werden, durch dein Wort. Danke, Herr, und so segne du uns jetzt. Amen. Ja, Sie ahnen es schon, ich möchte Sie mitnehmen, nicht nur zum Sternenhimmel, sondern in unser Sonnensystem. Und mein Thema heute, Sterne künden den neuen Tag an. Das ist eine Binsenweisheit, aber vielleicht geht uns noch manches auf. Zunächst einmal, Planeten umkreisen unsere Sonne. Wandelsterne sind es, die ihre Bahnen ziehen. Berechenbar, kontrollierbar, messbar. Jupiter, Saturn und Mars zum Beispiel und die Venus. Alte Götternamen sind es. Götternamen, die von den Römern stammen. Namen, die Menschen den Sternen gaben. Wirklichkeiten, die in der Fantasie der Menschen bestehen. Sie kreisen alle um die Sonne und in ihrem Bund kreist unsere Erde. Doch nicht nur Götternamen kennzeichnen die Sterne. Jupiter und Saturn zeugen für den König der Juden, Jahr für Jahr, von Konjunktion zu Konjunktion. Und einen dieser Sterne aus unserem Planetensystem wollen wir uns ein wenig näher ansehen. Er ist nach Sonnenuntergang der hellste Abendstern. An klaren Abenden ist er im Westen zu sehen. Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können, diesen hellen Stern. So erscheint er Anfang Februar, etwa gegen 17:30 abends. Also an klaren Abenden, wenn der Dunst schon hochsteigt und die Sonne ihre letzten Strahlen verströmt, dann ist er zu sehen, als heller Stern am Himmel, als Abendstern. Er kündigt die Nacht an. Nicht mehr weit ist die Stunde, in der die Sonne hinter der Erde verschwindet. Er kommt als erstes und Ende Februar, also jetzt zu dieser Zeit, können wir ihn auch gegen 21:30 am Abend noch so sehen. Dann ist es schon dunkle Nacht, aber man sieht ihn noch. Tja, die Frage ist, welcher Stern ist es? Circa 7 Monate als Abendstern zu sehen, ist es die Venus. Es ist der zweite Planet unseres Sonnensystems, wenn man von innen her zählt, und sie kreist innerhalb der Erdbahn um die Sonne. Was wissen wir über sie? Die Venus gilt als Zwilling der Erde. Die beiden sind Zwillinge. In Größe, in Masse und innerem Aufbau ähnlich. Doch die Bedingungen sind sehr unterschiedlich. Wir können auf unserem Planeten leben. Auf der Venus ist die Bedingung mehr als lebensfeindlich. Und die Venus birgt auch noch so einige Geheimnisse. Vom Weltall ist die Oberfläche der Venus nicht zu sehen, denn der Planet ist stets in eine dichte Wolkenhülle eingehüllt. Es ist eine undurchdringliche, schnell rotierende Atmosphäre mit Wolken aus Schwefelsäuretröpfchen. Und die dichte Atmosphäre unterscheidet sich wesentlich von der Erde. Sie besteht nämlich zu ca. 97% aus Kohlendioxid. Wir auf der Erde haben weniger als 1%. Das fördert den Treibhauseffekt, verhindert die Infrarotabstrahlung zum Weltraum und so heizt sich der Planet auf und die Temperatur ist an der Wolkenobergrenze minus 33 Grad. Aber auf der Planetenoberfläche, also unter den Wolken, 480 Grad. Jetzt können Sie sich vorstellen, da lohnt es sich nicht zu leben. Und der Druck an der Oberfläche der Venus ist so hoch, 100-mal mehr wie auf der Erde. Das heißt, also wenn wir in 1000 Meter Meerestiefe tauchen, dann haben wir etwa diesen Druck. Die Venus dreht sich sehr langsam um die eigene Achse. Und die dichte Atmosphäre dreht sich in die andere Richtung. Das heißt, sie rast innerhalb von 4 Erdentagen um den Planeten. Und die Wolken werden ständig von tobenden Orkanen angetrieben. Und durch die langsame Drehung um die eigene Achse ist der Tag auf der Venus sehr viel länger als bei uns. 243 Erdentage. Und ein Venusjahr entspricht 225 Erdentagen. Also ein Jahr umfasst ja eigentlich einmal um die Sonne. In 225 Tagen ist die Venus um die Sonne herum. Und was merken wir? Ein Jahr ist dort viel kürzer als ein Tag. Die Venus dreht sich anders herum als auf unserer Erde. Und so geht die Sonne bei ihr im Westen auf. Und denken Sie sich nur, alle 117 Erdentage gibt es einen Sonnenaufgang. Wäre das nicht furchtbar? Alle 117 Tage. Und sie hat keinen Mond. Und der Himmel ist nicht wunderschön blau, sondern ganz orange Farben. Die Oberfläche der Venus ist wüstenartig, von Felsen und flach scharfkantigen Steinen übersät. Es gibt Gebirge bis zu 1100 Meter hoch. Viele Vulkane, der größte ist bis zu 8000 Meter hoch und hat eine Basis von 700 Kilometer. Das ist von hier, von Hamburg bis München. Die Venus hat kein Magnetfeld, obwohl sie im Innern wie bei der Erde auch einen Eisenkern besitzt. Aber durch diese langsame Rotation ist es ohne Bedeutung. Im Ganzen ist sie flacher als unsere Erde. Und diese wenigen Dinge, die ich Ihnen jetzt schon über die Venus gesagt habe, machen das eine deutlich. Auf ihr wollte ich nicht leben. Selbst wenn es möglich wäre. Die Venus als Abendstern ist ein Bild auf Christus. Als er auf diese Erde kam an Weihnachten, vor circa 2000 Jahren, begann mit seinem Kommen die sogenannte Endzeit. So wie die Venus die Nacht ankündigt, so kündigt Jesus die Nacht an, in der niemand wirken kann. Man sieht dann die Venus monatelang oder wochenlang nicht. Sie war monatelang zu sehen als heller Abendstern. Sie geht vor der Sonne vorbei und wird dann für 6 bis 7 Monate der Morgenstern, bevor sie hinter der Sonne vorbei wandert. Dass der Abendstern und der Morgenstern für eine ganze Zeit immer die Venus ist, das hat Pythagoras als erster herausgefunden. Also, so ist die Venus auch der Morgenstern, wenn sie im Osten steht. Der Dunst liegt noch über dem Land. Die Sonne wirft ihre ersten Strahlen über die Erde, ohne sichtbar zu sein. Sie wirft über Wälder und Felder ihr goldenes, verhaltenes Gelb. Und da erstrahlt als Vorbote der aufgehenden Sonne die Venus. Der Morgenstern, heller als die ersten Sonnenstrahlen, heller als alle anderen Sterne, die man jetzt gar nicht mehr sieht, weil sie verblasst sind, weil es schon zu hell geworden ist. Und sie strahlt dabei so spektakulär und hell, dass Menschen immer wieder denken, es wären UFOs und an Sternwarten beunruhigt anriefen. Dabei sind es die Wolken und die dichte Atmosphäre, die bis zu 95% des eintreffenden Sonnenlichtes reflektieren. Darum diese enorme Helligkeit. Der helle Morgenstern kündet den neuen Tag an und er gibt Gewissheit. Gewissheit worüber? Ja, so gewiss der Morgenstern erstrahlt, so gewiss, wissen wir landläufig, kommt die Sonne. Er gibt aber auch Gewissheit, dass die Nacht schwindet. So gewiss der Morgenstern sichtbar ist, so gewiss schwindet die Nacht. Und man sagt ja, die Nacht ist am dunkelsten, dann, wenn der neue Tag nicht mehr fern ist. Und wir leben heute noch in der Nacht der Verfolgung. Die Verfolgung der Christen war noch nie so groß wie zur Zeit, wie gegenwärtig. Wir leben in der Nacht der Verführung, in einer Nacht, die immer dunkler wird. Walter Wassermann schrieb 2004 in seiner Auslegung über die Offenbarung, und er kannte sich ja weltweit aus. Er schreibt, die Verhältnisse in der Welt drängen auf ein unausweichliches Ende zu. Der Lebensraum, die Lebensmittel, die Rohstoffreserven, Wasser und Luft sind begrenzt. Die Umweltverschmutzung durch diese Menschenmassen, die inzwischen unseren Globus bevölkern, nimmt inzwischen horrende Ausmaße an. Kein Mensch weiß eine Lösung. Deshalb werden bereits in Schulen Empfängnisverhütungsmittel verteilt und Abtreibung empfohlen. Homosexuelle und lesbische Praktiken werden legalisiert, um die rasante Zunahme der Weltbevölkerung zu stoppen. Das Unsittliche und Böse multipliziert sich rasant. Weltweite Telekommunikationseinrichtungen erlauben eine totale Überwachung des Menschen in allem, was er tut. Können wir nur bestätigen, wir sind schon noch ein Stück weiter. Und er schreibt dann, der Urschrei des Heiligen Geistes in den Gläubigen, aber lieber Vater, nach dem Römerbrief, wird in den letzten Tagen ergänzt durch das Maranatha. Das heißt, unser Herr, komm. Wen wundert es also, wenn der Heilige Geist seufzt, komm, komme bald, Herr Jesus. Jesus sagt von sich, ich bin der helle Morgenstern. So heißt er in der Nacht dieser Weltzeit. Und so ist er der Leitstern, der den Seinen auf dem Weg durchs Dunkel und der Orientierungslosigkeit der Weltzeit Hilfe gibt. Er kündigt sich an als Hoffnungsstern für den großen Tag, so sagte es mal Fritz Grünzweig. Und so wird der Morgenstern zum Stern der Erwartung und er gibt Gewissheit, dass der Tag kommt. So gewiss der Morgenstern da ist, so gewiss kommt der Herr. So gewiss kommt Gottes Reich, so gewiss kommt Gott selbst zu uns. Und an die Stelle des chaotischen, unfassbaren, schweren und lebensbedrohlichen setzt Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde. Da wird uns nichts mehr fehlen, da wird alles gut sein. Jesaja hat es so aufgeschrieben, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorherigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Können wir uns gar nicht vorstellen. Die alte vergeht und er schafft eine neue Erde und einen neuen Himmel. Tja, und die Frage ist ja dann, wie wird nun die Ewigkeit bei Gott sein? Haben Sie sich schon mal ausgemalt? Jemand sagte mal, wir sollten es uns ruhig ausmalen. In den schönsten Farben. Und doch wird es noch mal ganz, ganz anders sein. Wie wird die Ewigkeit bei Gott sein? Die Bibel macht sehr klare Aussagen. Einmal heißt es, er wird bei ihnen wohnen. Seit dem Sündenfall wurde sehnsüchtig darauf gewartet, dass Gott wieder inmitten seiner Menschenkinder im vollen Sinne wohnt und gegenwärtig ist. Denn so war es ja im Paradies. Da heißt es richtig im Bericht, abends kam Gott, der Herr, zu Adam und Eva und dann sind sie miteinander spazieren gegangen. Da hätte man gerne gewusst, was sie geredet haben. Aber dann hat der Mensch ja die Hand Gottes losgelassen und gesagt, ich bin selber groß, ich will bestimmen. Und er musste das Paradies verlassen. Gott musste uns aus dem Paradies entfernen, obwohl er doch so gerne mit uns zusammenleben wollte. Und doch zieht es ihn zu uns. Und weil er uns nicht einfach lässt, deshalb zieht er zu uns. Im alten Bund hatte Gott Israel verheißen, in der Stiftshütte, im Tempel bin ich gegenwärtig im Dunkel des Allerheiligsten, hinter einem Vorhang. Oder während der Wüstenwanderung verborgen in der Wolken- und Feuersäule. Dann kam Jesus und seine Herrlichkeit war verhüllt in Niedrigkeit. Nur der Glaubende konnte ihn erkennen. Und wer ihn sah, so sagt Jesus selber, sah den Vater. Dann starb Jesus und als der Auferstandene verheißt er seinen Jüngern, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Oder dieses andere Wort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Wie geht's weiter? Da bin ich mitten unter ihnen, gegenwärtig. Und seit Pfingsten geht es noch einen Schritt weiter. Seit Pfingsten nimmt Christus Wohnung in denen, die ihm glauben. Durch den Heiligen Geist, Christus in uns. Aber nun, in der Ewigkeit, geht es noch einmal anders. Da wird diese Freude, dass wir in Gemeinschaft leben dürfen mit Gott, durch keine Anfechtung mehr getrübt. Dann heißt es, er selbst, Gott unter ihnen. Lesen Sie es nachher in der Offenbarung. Und zwar für immer. Gemeinschaft, Wiedervereinigung der Menschheit mit ihrem Schöpfer. Was heißt das? Ich bin angenommen. Das ist kein flüchtiger Augenblick des Glücks, sondern ich darf für immer bei ihm sein. Das Neue ist nicht Gottes Gegenwart, sondern meine Gegenwart bei ihm. Nicht, dass Gott bei uns wohnt und bereit ist, mein Chaos auf sich zu nehmen. So ist es bis jetzt und solange wir hier auf Erden sind. Sondern, dass ich bei Gott wohnen darf. Jesus sagte ja, ich habe euch eine Wohnung bereitet. Ich gehe hin und dann werde ich euch holen. Ohne Chaos, das ist dann vorbei. Es ist ein Nachhausekommen. Und wir werden ihn sehen, nicht als Fremden, sondern Hiob sagte es, meine Augen werden ihn schauen und keinen Fremden. Wenn Sie nach Hause kommen, dann wissen Sie genau, wer das ist, der Ihnen die Tür aufmacht, in der Regel zumindest. Sie kennen Ihre Eltern, Ihre Geschwister, Ihre, je nachdem wer da ist. Und so wird es einmal sein. Wir werden ihn sehen. Ich werde ihn mit meinen Augen sehen. Und er ist mir nicht fremd. Ich muss ihn nicht erst kennenlernen. Das geschieht schon hier auf Erden. Und das heißt mit anderen Worten, willkommen daheim. Ich bin in der Ewigkeit zu Hause. Endlich zu Hause. Es ist ein Trost und Geborgenheit finden, so wie einen die Mutter oder der Vater empfängt nach langer Trennung, so schließt Gott uns in die Arme und wischt jede Träne aus unseren Augen. Sind es Tränen der Erinnerung durch litteres Leid? Der Erinnerung an liebe Menschen, die nicht mit uns den Weg gegangen sind? Sind es Tränen der Reue? Über vergebene, aber nun erst in ihrer Größe erkannte Schuld? Tränen der Freude? Der Fassungslosigkeit angesichts der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes oder einfach Tränen des Staunens darüber, endlich am Ziel zu sein, endlich für immer in Sicherheit daheim. Gottes Gegenwart beglückt derart, dass alle Tränen versiegen. Es gibt und geschieht nichts mehr, was unglücklich machen könnte. Wenn man sich das vorstellt. Das heißt, man ist restlos glücklich. Da sind alle Rätsel vollständig gelöst, alle Fragen beantwortet, alle Nöte beseitigt, alle Konflikte vollständig ausgeräumt. Jemand sagte mal, nur wer sein Herz an Gott verloren hat, hat jetzt, was sein Herz wünscht. Wer an Gott genug hat, hat wirklich und ewig genug. Und der dritte Punkt: Es gibt nichts mehr, wovor wir uns fürchten müssen. Kennen Sie Furcht? Und es wird so sein wie eine Mutter bei ihrem Kind, das sich vor bösen Hunden flüchtete, das Gesichtchen herumwendet und sagt: Seh, wovor du dich gefürchtet hast, das ist nicht mehr. Bei dem Kind, die Hunde waren nicht mehr da. Bei uns sind es andere Dinge. Dieses unersättliche Raubtier Tod, das uns so viele Leben entrissen hat, ist nicht mehr. Und hinter ihm die ganze Meute Anfechtungen, die uns umdrängt hatten, das Leid, alles Leid und alles Leidige ist für immer verschwunden. Freude, Freude über Freude, Christus wehret allem Leide. Es ist völlig aufgehoben. Das Wort trostlos gehört dann der Vergangenheit an. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein, so sagt Jesaja. Und das Geschrei des Unfriedens, der Auseinandersetzung, Zank und Streit ist verschwunden. Es gibt keine Spur mehr von Disharmonie und Missverstehen. Wunderbar, oder nicht? Eine Welt, in der wir keine Sünden mehr auf uns laden. Gottes Friede ist allgegenwärtig, weil Gottes Wesen alles durchdringt. Und auch der Schmerz der Wunden des Unfriedens und der Krankheit und des Sterbens, all das wird nicht mehr sein. Es tut nichts mehr weh in der neuen Welt. Alles tut nur noch wohl. So heißt es in Offenbarung 21, der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Und die Gesetze der neuen Welt sind anders als die der alten. Da ist man am Abend so frisch wie am Morgen. Es gibt keinen Stress mehr, keine Überforderung, keine Überanstrengung. Keiner macht dem anderen mehr das Leben schwer, kein Missverstehen. Nur noch Gnade und Kraft genug. Und was ich hier als Tropfen der Gotteserfahrung erfahren habe, das wird dort zum Meer. Zu einem Meer, in dem ich schwimmen kann, das mich umgibt, das nicht auszuschöpfen ist. Denn das Erste ist vergangen. Sehe, ich mache alles neu. Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Ja, ich weiß nicht, ob ich Ihnen ein wenig Appetit gemacht habe. Vorfreude auf die Ewigkeit. Aber es ist dann die Frage, wer wird dort sein? Wer wird es erleben? Nur der, der es will. Gott zwingt niemand in seine Herrlichkeit. Wenn ich das nicht will, bekomme ich es auch nicht. Nur der, der es will. Wilhelm Busch, dieser bekannte Pfarrer, schreibt aus seiner Anfangszeit in Essen: Es war eine jener trostlosen Straßen, wie sie überall im Ruhrgebiet zu finden sind. Endlose Reihen geschmackloser Mietskasernen, grau geworden vom Ruß, der aus unzähligen Schloten quillt. Zum Glück jetzt auch nicht mehr. Rasselnde, bimmelnde Straßenbahnen, Lastautos, die lärmend über das schlechte Pflaster holpern, Kneipen, aus denen kreischend Radiomusik ertönt und dazwischen Menschen, Menschen, dicht gedrängt. Die Not des Lebens steht ihnen im Gesicht geschrieben. Und Kinder, Scharen von Kindern, sie spielen unbekümmert. Wilhelm Busch beobachtet sie und denkt, vielleicht können die mir helfen. Ich soll einen Besuch machen auf der Soldatenwiese. Aber wo mag um aller Welt die Soldatenwiese sein? Er sah weit und breit nichts Grünes. Und so heuert er die Jungs an, ob sie denn wissen, wo die Soldatenwiese ist. Ja, das ist das Barackenlager hinter dem alten Friedhof. Und er lädt sie ein, zeigt es mir doch. Und wirklich, sie wollen alle mit. Und so zieht er nun weiter mit einem stattlichen Gefolge von 12 Jungen. Und die erwarten einiges von ihm. Und er wird sie nicht enttäuschen. Wollt ihr eine Geschichte hören? Klar. Und während wir uns durch den Lärm und das Gedränge schieben, erzähle ich ihnen biblische Geschichten von Jesus. Die Jungen hören gerne zu. Es gefiel ihnen und sie verlangten nach mehr. Und ich erzählte, ärgerlich, erstaunt, lächelnd und auch wütend schauen uns die Leute nach, denn ich muss ja recht laut reden, dass ich bei dem Lärm verstanden werde. Jedenfalls war der Name Jesu auf solch einer Straße nicht gerade etwas Alltägliches. Inzwischen hatten wir den alten Friedhof erreicht. Hier bogen wir ab. Da hielt auf einmal einer der Jungen an und sagte erstaunt, wie still es hier ist. Ich musste lächeln. Solchen Großstadtjungen fällt es nicht auf, wenn es abscheulich laut ist. Aber wenn es still ist. Und so blieben wir alle stehen und lauschten hinein in die Stille des alten Friedhofs. Und man hörte nur den Wind in den Bäumen rauschen. Jungens, sagte ich, jetzt ist es da drin im Friedhof ganz still. Aber es wird einmal ein Tag kommen, an dem es hier ein großmächtiges Leben und Gedränge gibt. Ja, wenn der Friedhof abgeräumt wird, meinte einer. Nein, das meine ich nicht. Ich denke an den Tag, wenn einst die Posaune erklingt, die auch durch die Gräber dringt. Und dann erzählt ich ihnen, so sagt Wilhelm Busch, die unerhörte Botschaft, dass die Toten auferstehen werden und dass der Herr Jesus als der Erste schon auferstanden ist. Atemlos hören die Jungen zu. Ja, und dann war da ein Jünger, dem hat Gott in wunderbarer Weise gezeigt, was dann kommt. Und in seinen Worten heißt es, und ich sah einen großen weißen Stuhl und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht floh die Erde und der Himmel und ihnen ward keine Stätte gefunden. Und ich sah die Toten, beide, groß und klein, stehen vor Gott und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und so jemand nicht gefunden ward im Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Schweigend haben die Jungen zugehört. Aber es ist fast, als seien diese gewaltigen Worte der Offenbarung zu groß für sie. Ich muss es ihnen in ihre Sprache übersetzen. Junge, wie heißt du? Frage ich einen. Ich heiße Eduard. Also Eduard, pass mal auf. Da steht also eine unübersehbare Menge vor diesem weißen Thron. Einer nach dem anderen wird aufgerufen. Auf einmal ruft ein Engel mit starker Stimme, Eduard. Und dann steht der Eduard ganz allein vor Gott. Und da sagt Gott zu einem starken Engel, sieh doch nach, ob der Eduard im Buch des Lebens steht. Und der Engel blättert in dem großen Buch und sucht. Er schlägt die nächste Seite um. Nichts. Er sucht weiter. Die übernächste Seite. Wieder nichts. Er blättert weiter und sucht. Die Jungen halten vor Spannung den Atem an. Ich erzähle weiter. Und über dem Erzählen wird es mir selbst von Neuem ganz eindringlich groß, dass wirklich unser ganzes Leben und alle Welt- und Menschengeschichte auf das große Gericht Gottes zu eilen. Und wie ernst Gott uns doch nimmt, dass ein jeder sein eigenes Gericht erleben muss. Immer noch sucht der Engel Gottes. Eine gewaltige Stille liegt über der ungeheuren Versammlung. Und auf einmal ruft der Engel laut, da steht der Eduard im Buch des Lebens. Junge, dat wär Knöfte, sagt aufatmend der Eduard. Knöfte, das ist so ein Jungengeheimwort. Es bedeutet herrlich, großartig. Ja, Eduard, sage ich, das wär Knöfte, wenn dein Name einmal im Buch des Lebens stünde. Und ich will dir auch sagen, wie das geschehen kann. Schenke du nur dein ganzes Herz dem Herrn Jesus, von dem ich euch erzählt habe. Dann kann es dir an nichts fehlen. Jesus sagte mal zu seinen Jüngern, freuet euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Wissen Sie, ob Ihr Name dort eingeschrieben ist? Ja, der Morgenstern kündigt den neuen Tag an. Denken Sie daran, wenn Sie am Morgen diesen hellen Stern erblicken. Und denken Sie daran, er sagt, unser Herr kommt. Er kommt bald. Das ist gewiss. Und so wollen wir ihm zuversichtlich und in froher Erwartung entgegengehen. Sterne künden den neuen Tag an. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, du gibst uns immer wieder Bilder, an denen wir etwas erkennen können, wie du es dir denkst. Und so ist der Abendstern und der Morgenstern auch so ein Bild für dich. Danke für diese Gewissheit, dass wir einmal bei dir sein werden, der sich dir anvertraut hat. Und dass dann uns nichts mehr schaden kann, dass uns dann nur noch Freude umgibt. Herr, wir können nur staunen darüber. Aber wir möchten auch diese Erdenzeit jetzt noch ausnutzen, um Menschen einzuladen zu dir, dass sie erkennen, dass es einen Weg gibt, dass es Hoffnung gibt, dass du der bist, der unser Leben ganz neu machen kann. Danke dafür. Amen. Und ich möchte noch einen Segen sprechen. Des Apostel Paulus hat er an die Thessalonicher geschrieben. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Amen.